Ja, dann darf ich die Frau Dr. Hanna von Mersee, eine unserer Assistenzärztinnen, die schon auf allen onkologischen Stationen und Bereichen mittlerweile tätig war und aufstrebend ist, zum nächsten Vortrag bitten, hat uns auf der 2B beschäftigt.
Ja, danke für die Einleitung. Ja, ich fange auch gleich mit meinem Fall an. Und zwar hat sich da auch um ein junges Mädchen gehandelt. Das war eine 18-jährige Patientin, die in einem peripheren Spital vorstellig wurde, aufgrund von Oberbauchschmerzen und seit längerem bestehendem Nachtschweiß. Die wurde dann zu uns überwiesen. Wir haben auch im Status festgestellt, dass eben im oberen rechten Bauch und im Epigastrium ein Druckschmerz bestand. Ansonsten war der Status eigentlich unauffällig. An Vorerkrankungen war lediglich eine heterozygote Faktor 5 Leiden-Mutation zu erheben. Und wie gesagt, sie kam aus einem auswärtigen Spital, wo auch schon ein CT-Abdomen durchgeführt wurde. Und dort hat sich eine Raumforderung im rechten Leberlappen eben gezeigt, die ca. 9 cm im Durchmesser war. Die sieht man hier auch eigentlich ganz deutlich. Auf der linken Seite sieht man eben die CT-Bilder mit dieser Raumforderung, die man in allen Schichten eigentlich gut gesehen hat. Und auf der, also links ist das CT und rechts ist der Ultraschall. Und eben auch im Ultraschall war das eigentlich sehr schön darstellbar, diese Raumforderung in der Leber. Ja, differenzialdiagnostisch, wenn man jetzt in der Leber eine Raumforderung sieht, woran denkt man? Es kommt ein primärer Lebertumor in Frage. Da gibt es je nach Altersgruppe unterschiedliche Entitäten. Es kommen benigne, aber auch maligne Erkrankungen in Frage. Es kann sich um eine Metastase einer anderen Erkrankung natürlich immer handeln. Differenzialdiagnostisch denkt man aber auch an ein infektiologisches Geschehen, an einen Abszess oder eine Zyste. Unsere Radiologen haben aber auch hier direkt eine Verdachtsdiagnose aufgrund des Bildes gestellt und haben gemeint, es könnte sich am ehesten um ein fibrolamelläres Karzinom der Leber handeln. Und hier sieht man eben auch ein Beispiel auf der linken Seite, ein Beispiel aus der Literatur, wie eben so ein fibrolamelläres Karzinom sich darstellt. Hier und auf der rechten Seite unsere Patientin, und da kann man schon erkennen, dass es schon in die Richtung geht. Wie gesagt, primäre Lebertumore, woran denkt man da? Es handelt sich um 2% aller pädiatrischen Tumore sind Lebertumore. Die Inzidenz, man sieht, es ist eine seltene Erkrankung, sind 0,5 bis 2 bei 1 Million pro Jahr in Mitteleuropa. Und je nach Altersgruppe sind dann unterschiedliche Entitäten, die in Frage kommen. Bei Säuglingen und Kleinkindern sind es eher Hepatoblastome oder Hemangioendotheliome bzw. Hemangiome oder Hamatome im Schulalter, und bei Jugendlichen eher das hepatozelluläre Karzinom, Sarkome oder die FNH oder Adenome. Metastasen von anderen Erkrankungen kommen natürlich immer in Frage. Das Hepatoblastom, wie gesagt, ist eine Erkrankung des Kleinkindes, ist häufiger mit Syndromen assoziiert, zum Beispiel eben im Beckwith-Wiedemann-Syndrom mit der Trisomie 18 oder mit der familiären Polyposis coli. Es entsteht bereits intrauterin, und makroskopisch sind das sehr große Tumore, die gut durchblutet sind, die bevorzugt im rechten Leberlappen auftreten und eher spät metastasieren. Typischerweise sind das Tumore, die AFB produzieren, und deshalb kann man auch serologisch als Tumormarker AFB 90% mit einer starken Erhöhung nachweisen. Das hepatozelluläre Karzinom hingegen, wie gesagt, eine Erkrankung der Jugendlichen bzw. im Schulalter, entsteht oft auf dem Boden einer Vorschädigung der Leber, zum Beispiel eben durch Virusinfektionen, Hepatitis B oder C, vor allem in den Endemiegebieten in Asien und in Afrika. Natürlich gibt es auch im Kindesalter noch andere Möglichkeiten für eine Vorschädigung der Leber durch verschiedene Stoffwechselerkrankungen oder eben andere Syndrome. In den Karzinomzellen lassen sich DP53-Mutationen nachweisen, und es ist gekennzeichnet durch ein eher aggressives, multifokales Wachstum, das in die Gefäße einwächst und früh metastasiert in Lunge und Knochen. Und auch das hepatozelluläre Karzinom produziert meistens AFB. Das fibrolamelläre Karzinom wiederum ist eine Untergruppe des hepatozellulären Karzinoms und ist histologisch eben davon gekennzeichnet, dass die Tumorzellen von fibrösen Kollagenbanden umgeben sind. Auch hier sind hauptsächlich Jugendliche betroffen, die typischerweise keine vorgeschädigte Leber aufweisen. Das fibrolamelläre Karzinom wächst eher langsam und metastasiert später und ist primär chemotherapieresistent. Ein wichtiger Unterschied wäre, dass diese Entität kein AFB produziert und deswegen auch keine AFB-Erhöhung nachweisbar ist. Hier sieht man eine Übersicht aus dem FIT-Protokoll, nachdem alle pädiatrischen Patienten in Österreich und darüber hinaus in Europa mit primären Lebertumoren behandelt werden. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass unsere Patientin ein fibrolamelläres Karzinom der Leber hat, dann würde sie in diese Gruppe fallen, in E2, weil sie ein de novo hepatozelluläres Karzinom entwickelt hat und sie hatte 4 Zyklen Plado erhalten, also Cisplatin- und doxorubicinhaltige Chemotherapiezyklen. Wir haben aber natürlich noch weitere Diagnostiken gemacht. Wir haben Blut abgenommen. Im Blutbild sieht man, dass die Leukozyten insgesamt in der Norm waren. Es gab eine milde Auslenkung der Eosinophilen. Die Blutsenkung war jetzt bei dieser Patientin mild erhöht, ebenso wie das CRP, beides als unspezifische Entzündungsmarker. Die Immunglobuline, da waren die IgGs im Normbereich, während man schon sieht, dass das IgE deutlich erhöht war. Die Leberparameter, die wir uns angeschaut haben, die Transaminasen, die Gamma-GT, die waren im Normbereich, ebenso war die Gerinnung unauffällig und eben das AFB, wie schon erwähnt, das ja typischerweise beim fibrolamellären Karzinom nicht erhöht ist, war auch bei dieser Patientin im Normbereich. Die Virusserologie war negativ, also hinsichtlich HIV und Hepatitis haben wir sie abgeklärt und wir haben dann zu weiteren Staging noch ein CT-Thorax und ein Schädel-MRT durchgeführt, das beides ebenfalls unauffällig war. Ja, jetzt sieht man es da schon ein bisschen, glaube ich, aber weil wir doch gesehen haben, dass die Eosinophilen leicht erhöht waren, dass diese IgE doch deutlich erhöht waren und ich habe es vorher nicht erwähnt, aber die Patientin hat anamnestisch angegeben, keine Allergien zu haben, haben wir dann doch uns noch weiter umgeschaut und eine weitere Diagnostik hinsichtlich einer parasitären Erkrankung durchgeführt. Im Stuhl waren keine Parasiten nachweisbar. Hingegen im Serum fällt auf, dass die Serologie auf Echinococcus positiv war. Und hier sind sowohl im ELISA als auch im Western Blot deutlich Echinococcus granulosus bzw. multilocularis positiv. Das bedeutet nicht, dass die Patientin jetzt beides hatte, sondern es war serologisch nicht möglich zu differenzieren, welche der beiden jetzt vorliegt. Was ist die Echinokokkose? Dabei handelt es sich um eine, eben wie gesagt, Parasitenerkrankung, die ausgelöst wird von Echinococcus granulosus, dem Hundebandwurm, oder Echinococcus multilocularis, dem Fuchsbandwurm. Die hauptbetroffenen Organe sind bei beiden Erkrankungen die Leber und die Lunge. Es ist besonders tückisch für die Diagnosestellung, dass die Inkubationszeit sehr lang ist. Es kann Monate bis Jahre betragen. Die Diagnostik ist ähnlich wie bei auch malignen Erkrankungen in Bildgebung und Serologie zu finden. Und die Therapie besteht darin, dass man über einen langen Zeitraum Azole einnimmt und ganz wichtig ist bei diesen Erkrankungen die chirurgische Sanierung. Wenn keine R0-Sanierung gelingt, dann müssen lebenslang Azole eingenommen werden und davon ist natürlich auch die Prognose abhängig. Davon eben von der chirurgischen Sanierung und von der Ausdehnung der Erkrankung in 80% liegt eine lokalisierte Erkrankung vor. Aber ohne Therapie haben diese Patienten nur ein 10-Jahres-Überleben von 6-25%. Ja, also die zystische Echinokokkose wird ausgelöst vom Echinococcus granulosus, dem Hundebandwurm, findet sich hauptsächlich in Mittelmeerländern oder am Balkan in Europa. Der Hauptwirt ist der Hund, wie der Name schon sagt, und der Zwischenwirt sind Schafe. Der Mensch ist ein Fehlwirt für die Echinokokkose. Komplikationen treten auf bei Obstruktion oder Kompression von Gallenwegen. Es kann zu Cholangitis kommen und es kann auch zu einem allergischen Schock kommen, wenn diese Hydatidenzysten platzen oder rupturieren. Hier sieht man noch einmal den Lebenszyklus des Echinococcus granulosus in der Mitte, der Hund, eben der Endwirt, der infiziert wird durch die Aufnahme von Organen, die die Zysten enthalten. Das wären in dem Fall eben die Schafe, die Zwischenwirte. Die Zwischenwirte, wie die Schafe oder die Fehlwirte, die Menschen nehmen, die Proglottiden, die die Hunde über den Stuhl ausscheiden, entweder durch verunreinigtes Wasser oder Nahrungsmittel auf. Im Dünndarm des Fehl- oder Zwischenwirts werden dann diese Proglottiden zu Onkosphären, welche eben die Darmwand durchdringen können und dann über den Blutkreislauf in die Endorgane gelangen, was meistens eben die Lunge oder die Leber ist. In den Endorganen entstehen dann diese großen Hydatidenzysten, die die Protoscolices enthalten. Genau. Die alveoläre Echinokokkose, ausgelöst durch den Echinococcus multilocularis, ist hauptsächlich zu finden in Süddeutschland, der Schweiz, Österreich und Ostfrankreich, ist gekennzeichnet durch ein infiltratives Wachstum und betrifft fast ausschließlich die Leber. Durch dieses infiltrative Wachstum und den nekrotischen Zerfall des betroffenen Gewebes treten hier auch andere Komplikationen auf. Es kann zwar hier auch zur Cholestase kommen, aber es kann auch eine sekundäre Leberzirrhose und eine portale Hypertension entstehen. Der Übertragungsweg ist eigentlich genau gleich, nur dass eben die Hauptwirte, die Endwirte, die Füchse sind und die Zwischenwirte kleinere Nagetiere. Aber ansonsten ist die Infektion, der Weg eigentlich der gleiche. Das ist die Verteilung des Echinococcus multilocularis in Österreich. Es ist leider eine sehr alte Karte. Ich habe nichts Aktuelleres gefunden. Und unsere Patientin war aus Niederösterreich und war ungefähr von hier. Circa. Genau. Ja, was haben wir jetzt mit unserer Patientin gemacht? Wir haben diesen Fall, so wie alle unsere Tumorfälle im interdisziplinären Tumorboard besprochen, haben nochmal mit allen Radiologen, Kinderchirurgen, Leberchirurgen und aber auch den Echinokokkus-Spezialisten am AKH Wien gesprochen. Die waren sich auch nicht immer ganz einig, ob es jetzt nicht doch ein fibrolamelläres Karzinom sein könnte. Es wurde sich dann aber doch geeinigt auf ein Prozedere. Die Patientin hat bereits präoperativ begonnen mit ihrer Therapie mit Albendazol und es konnte dann der Tumor resiziert werden. Zum Glück kam es nicht zu einer Ruptur und es konnte R0, das Segment 6 und 7, entfernt werden. Histologisch hat sich dann ergeben, dass die Histo passend war zu einem Echinococcus multilocularis und die Therapie mit Albendazol wurde für 2 Jahre postoperativ noch weiter durchgeführt. Wir konnten die Patientin dann an die Echinococcus Spezialambulanz am AKH Wien anbinden und dort wurde sie betreut. Vielen Dank.
Danke, Hanna. Bitte. Das war ein sehr spannender Fall. Was gibt es für Fragen aus dem Publikum?
Darf ich fragen? Ja. Wenn man dieses Bild eines Tumors vergleicht mit der Echinokokkose, so wie das gezeigt wurde, dann sieht man eigentlich, dass da ein raumfordernder Effekt ziemlich fehlt, oder?
Ja, weil
also, das war irgendwie so deutlich, der Tumor hat sich vorgewölbt und hat man da schon daran gedacht, dass das vielleicht doch kein Tumor ist?
Initial nicht gleich, muss man sagen, weil das für die Radiologen so eindeutig war, dass es ausschaut wie ein fibrolamelläres Karzinom, dass es eigentlich initial, es hat ein bisschen gedauert, bis wir... Ich meine, gerne und korrigiere mich, aber...
Es war genauso, wie du gesagt hast, Georg, irgendwie war das nicht ganz schlüssig von der Bildgebung her. Wir haben nicht ganz dran geglaubt, darum haben wir die Differentialdiagnostik erweitert. Ich würde es jetzt einmal so sagen.
Okay, danke.
Hanna, mich hätte eins interessiert, du hast gesagt, es gibt ja Patienten, die man nicht komplett resizieren kann. Bedeutet das wirklich, dass die ihr Leben lang dann das Albendazol einnehmen müssen? Und ist das irgendwie schädlich, wenn man das sein Leben lang einnimmt? Weißt du das?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber ich finde, das war auch das Spannende an diesem Fall, weil man sich im ersten Moment denkt, ja, besser eine Infektionskrankheit als ein Krebs, jetzt mal ganz banal ausgedrückt. Aber es ist schon beeindruckend, wie dramatisch diese Erkrankung eigentlich auch ist. Und
das wollte ich eigentlich hinaus, genau. Weil ganz so ohne ist das nicht, wenn man das nicht komplett resezieren kann, wenn man dir so zuhört.
Ja. Und auch die Operation ist nicht ganz ohne. Also es wurden ja auch spezielle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, dass die Bauchhöhle wurde ausgelegt mit Tüchern, die in hypertoner Salzlösung eingelegt waren, um eben, falls doch der Fall eintritt, dass der Tumor rupturiert, sozusagen einen Schutz zu haben. Ja. Und ja, also schon auch dramatisch auf jeden Fall.
Okay, vielen Dank. Okay.